Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 13. Mai 2022. Das Wetter sieht bewölkt aus, aber eigentlich ist das nicht mein Job. Und ihr werdet gleich hören, dass das Wetter noch viel, viel schöner wird.
Naja, es war ja gestern auch ein schöner Tag und der Sommer ist jetzt angebrochen. Aus diesem Grunde haben wir es uns auch einfach mal gegönnt und sind gestern nach dem Mittag einfach mal ins Auto gestiegen und ein bisschen durch die Gegend gefahren, ein bisschen spazieren gegangen am See. Wir hatten 23, 24 Grad, die Sonne hat geschienen, blauer Himmel und dann sind wir schön zum Japaner essen gefahren. Das dürfen wir auch mal sagen, das haben wir uns nach langer Zeit mal wieder gegönnt. Unser Jahresurlaub gewissermaßen, der fiel auf einem gestrigen Nachmittag statt.
Genau, und Fotos vom Essen haben wir nicht gemacht und verschickt, weil das dürfen wir jetzt nicht mehr wegen des Klimawandels und des CO2-Ausstoßes, der dadurch beschleunigt wird.
Ja, zum Glück, also das werden wir jetzt natürlich nicht mehr machen. Jeder, der ein Foto vom Essen macht, ist ja quasi schon ein Verbrecher, ein Umweltsünder. Also Netflix kann man immer gucken, ist überhaupt kein Problem, aber Fotos vom Essen, die sind wirklich gefährlich.
Ja, es dürfen auch weiterhin große Regierungsmaschinen durch die Gegend fliegen und ganze Familie mitnehmen und so weiter. Das ist alles überhaupt kein Problem, hat auch nichts mit Klimabelastung zu tun. Auch übrigens nicht, Andreas, und damit wären wir bei der ersten Meldung, dass das Bundeskanzleramt erweitert wird, dass jetzt, wie ein Autor der Berliner Zeitung, Schupelius, es geschrieben hat, ein Monster-Kanzleramt für 600 Millionen Euro entsteht. Und es heißt hier also, das Kanzleramt wird mehr oder weniger verdoppelt. Im Tiergarten entsteht die größte Regierungszentrale der westlichen Welt. Dreimal größer als der Élysée-Palast, achtmal größer als das Weiße Haus und 10-mal größer als Downing Street Number 10. Und das Ganze trotz Klimawandels, trotz der Mikrobenkrise, trotz des Ukraine-Kriegs, der Energiekrise, der Rekordverschuldung, des Haushaltnotstands, auch ungeachtet dessen, dass bald alle frieren müssen. Ich nehme mal an, dieser gigantische Trakt, der da jetzt zukommt, der wird bestimmt immer gut beheizt sein.
Ja, das denke ich auch, aber man braucht ja auch genügend Leute, wenn wir wissen, dass die EU-Staaten aus 28 Staaten bestehen und diese 28 Staaten natürlich alle mehr oder weniger unter der stärksten Volkswirtschaft der EU, nämlich Deutschland, geprägt sind und von Deutschland natürlich auch dann über diese 28 verschiedene Regierungen und die und Deutschland natürlich wieder mehr oder weniger als verlängerter Arm der NGO, der EU. Also das sind ja alles diese Faktoren. Und wenn wir wissen, dass diese europäische Deindustrialisierung und Gesamtzerstörung jetzt stattfindet, dann braucht man natürlich auch entsprechend viel Personal. Das kann man nicht mit 5 Peoples machen, auch wenn USA sehr viel größer ist mit dem Weißen Haus. Die können da noch relativ gut einordnen, während in Deutschland ja mehr oder weniger das völlige Chaos herrscht. Und wir wissen ja, wir haben eine hervorragende Regierung, die machen das ja alles. Die ganze neue Klimanarrative, die ganzen neuen Situationen der grünen Umweltpolitik, die ja wirklich zur kompletten Umstellung Europas führen soll, dazu braucht man Personal und zwar noch fähigeres, noch mehr lauter von den hochgebildeten Personen. Das hat gerade Frau, wie heißt sie Alice Weidel wunderbar dargestellt. Sie hat einfach mal ganz deutlich gesagt, wir haben ein riesen intellektuelles Problem in der Regierung und ich habe das Gefühl, sie glauben, dass sie das durch die Stückzahl kompensieren kann. Aber wenn man zwei Fußkranke zusammentut, ergibt das immer noch kein Marathonläufer. Also man sollte vielleicht einfach die Qualität verändern und nicht die Stückzahl.
Nein, also ich finde, das läuft doch alles prima. Und die haben auch sehr gute Argumente für diesen Anbau, nennen sie das. Der soll also Platz für 400 neue Büros schaffen und wird mit einer Nutzfläche von 25.000 Quadratmetern exakt genauso groß sein wie das jetzige Kanzleramt. Also praktisch nochmal aufs Doppelte aufgeblasen. Die Baukosten, Entschuldigung, werden auf 600 Millionen Euro geschätzt. Der Bundesrechnungshof geht von einer sehr viel höheren Summe aus und hat das Projekt bereits mehrfach heftig kritisiert. Aber das hat die Bundesregierung nicht beeindruckt. Es heißt hier, es herrsche schließlich akuter Büromangel und die Planung Ende 2023, dann beginnen die Bauarbeiten. Bausenator Andreas Geisel von der SPD sagt, der Erweiterungsbau wird die Raumnot des Bundeskanzleramtes beenden. Tja, und auch Angela Merkel hatte schon zwischen 2005 und 2021 über Raumnot geklagt. Und in diesem Zeitraum wurde die Zahl der Mitarbeiter von 460 auf 750 erhöht. Und damit sind aber nur die Beamten und Angestellten im Kernbereich gemeint. Dazu kommen bei der Beauftragten für Kultur und Medien noch 370 und im Bundespresseamt noch 2.900 Planstellen. Andreas, also Kultur und Medien und Bundespresseamt heißt mit anderen Worten, es geht um den Ausbau der Medienberichterstattung, der Mainstream-Medienberichterstattung und deren Steuerung.
Naja, ich denke mal irgendwie, diese Intelligenz, die dahinter steht, die geht ungefähr von der Tapete bis zur Wand. Also ich kann wirklich manchmal nur noch staunen, mit welcher Argumentation hier gearbeitet wird. Vor allem fragt man sich, wie soll das Ganze eigentlich finanziert werden? Und die zweite Frage ist, wenn immer weniger da sind, die überhaupt noch Steuern zahlen, weil die Garanten unserer Wirtschaftsordnung, sprich der Mittelstand, die vielen Restaurants, die vielen kleinen, ich sag mal, Läden, die es gegeben hat, Boutiquen und so weiter und so fort, sind längst alle weg. Das gesamte Bild, was wir noch vor 2019 hatten, das hat sich komplett verändert. Und die Industrie wird jetzt auch noch abgehalftert, die wird jetzt auch zerstört dabei. Und man muss eben wissen, wenn man die Industrie abschaltet, dass man die einfach nicht wieder anschalten kann. Das ist nicht möglich. Daran erkennt man auch, auf welchem Level sich das Ganze bewegt. Und in dieser Phase, wo also die Einnahmen massiv runtergebrochen werden, werden die Staatsquoten erhöht. Die Staatsquoten, sprich die Beamten, sind ja letztendlich die Handlanger der Regierung. Und die sind natürlich dann mehr oder weniger auf Linie, weil die haben ja ihre Bürgerrechte abgegeben, werden dafür Beamte, sind dafür unkündbar, haben ein festes Salär, haben eine erhöhte Pension und all diese Vorteile, die sie haben. Und damit wird das Ganze natürlich immer mehr in einem separaten Raum, mehr oder weniger abgekoppelt vom deutschen Volk im Prinzip, die jetzt immer weniger werden, die das Ganze finanzieren müssen. Was sie offenbar nicht durchdacht haben, ist, wenn irgendwann das System jetzt mal kollabieren wird, und zwar wie das Amen in der Kirche, wer dann die Beamten noch bezahlen will und wie das überhaupt noch zustande kommen soll. Das heißt, sie sägen wirklich bildlich an dem Ast, auf dem sie sitzen, indem sie sagen, wir müssen mehr werden. Und wenn ich eins verstanden habe, eine kleine schlagkräftige Gruppe von einer Hand voll Menschen, die intellektuell hochgebildet ist und in der Lage ist, Zusammenhänge zu verstehen, sind in der Lage, auch hervorragende Pläne umzusetzen. Wenn ich eine Riesenhorde von Nichtsnutzen habe, die überhaupt keine Ahnung von dem haben, was sie überhaupt machen sollen, sondern einfach nur in irgendeinem Status dort sitzen, die reden sich um sonst was herum und es kommt nichts dabei raus. Und wenn das bis zum Minister hochgeht, also ich bin sauer, muss ich ganz offen sagen, weil es einfach eine Unverschämtheit und auch eine Verachtung der Menschen ist, die das Ganze zu finanzieren haben, sprich die Arbeitenden, die Steuern zahlen.
Also du hast jetzt von einer Horde von Nichtsnutzen gesprochen, das möchte ich doch bitte relativieren. So einfach kann man sich das auch nicht machen. Der eine oder andere Fähige sitzt sicher darunter. Er wird vielleicht nicht viel zu sagen haben und vielleicht auch nicht mehr lange da sein, aber auf jeden Fall alle über einen Kamm können wir mit gutem Gewissen nicht scheren.
Es tut mir leid, aber das System basiert auf eine bestimmte charakterliche Auslese. Wenn ich wirklich hochkompetent bin, Zusammenhänge verstehe, komme ich niemals in eine hohe Position. Maximal auf eine Ministerialdirektorenposition, wie beispielsweise der Herr, wie hieß er damals im Bundesinnenministerium, der diesen Plan aufgedeckt hat. Stefan Kohn beispielsweise, der Rückgrat gezeigt hat, das war ein Intellektueller, das ist oder ist einer, der die Zusammenhänge verstanden hat. Und solche Leute werden einfach wegrasiert. Und insofern bleiben nach meiner Erfahrung nur noch die Nichtsnutze über an den vermeintlichen Schalthebeln. Natürlich schalten sie nicht selbst, sondern sie geben nur das weiter, was man ihnen befiehlt.
Ihr habt es gehört, ich habe es versucht zu relativieren, aber es ist halt, wie es ist. Auf jeden Fall, der Bereich des Kanzleramts wurde auf 4.106 Mitarbeiter aufgeblasen und das Ende der Fahnenstange ist immer noch nicht erreicht, denn Bundeskanzler Scholz folgt dem Beispiel von Frau Merkel, will abermals 75 weitere neue Planstellen in seinem Amt schaffen Und damit würden sich die Mitarbeiter im sogenannten Kernbereich auf 825 erhöhen. Das hat Report Mainz am vergangenen Dienstag berichtet. Mit anderen Worten, also das ist das, wie es der Autor, der Gerd Schopelius, hier kommentiert. Er sagt, es geht zu wie bei Hofe. Die Regierung leistet sich einen Luxus, der nur noch unverschämt ist. Und tatsächlich muss man es auch so sehen, wenn man sieht, was für Bedrängnisse auf die Menschen im Land zukommen und auch ohne Not angekündigt werden, dann wundert man sich nicht. Ich habe gestern gelesen, dass bei Habecks wohl eine Trennung ins Haus steht, Andreas. Ist jetzt ein bisschen Klatsch und Tratsch. Ich habe das irgendwo bei InTouch, glaube ich, gelesen, dass die Frau, die Ehefrau von Robert Habeck, dem Superminister, wohl die Faxen dicke hat und sagt, den sehen wir sowieso nicht wieder und irgendwas von der Trennung erzählt haben soll.
Gut, das ist natürlich jetzt wirklich so ein Thema, wo mehr die weiblichen Zuhörer mit hier offenbar motiviert werden. Aber das mag gut sein, aber es erinnert natürlich auch daran, an dieses legendäre Taxi-Interview, welches Habeck gegeben hatte, als er dann sagte, seine Frau will nicht sehen, wie er untergeht. Und was er damit meinte, ist ja sehr vielseitig auch zu sehen. Und nochmal zurück auf die Geschichte, gerade weil du sagtest, dass das eine Unverschämtheit wäre gegenüber den Bürgern.
Nein, das hat Herr Schopelius gesagt.
Wer ist Herr Schopelius
nochmal? Das ist der Autor dieses Artikels.
Ah, okay. Okay, der hat das gesagt. Okay, da bin ich auf jeden Fall mit meinen Aussagen auch nicht so wahnsinnig weit dahinter, wenn ich sie mehr oder weniger als Gurkentruppe empfinde oder als nicht besonders fähig empfinde. Das tut mir leid, aber so kann ich das nur sehen. Es werden einfach die Zusammenhänge wirklich nicht verstanden. Übrigens, das Grundproblem ist relativ einfach und wird überhaupt nicht gefragt, warum dürfen Staaten überhaupt Schulden machen. Die einfachste Frage, würde der Staat verpflichtet werden, dass er keine Schulden macht, sondern nur aus der Wirtschaftskraft sich heraus anteilig zu finanzieren hat, nämlich so, wie es die Wirtschaft hergibt, dann müssten sie jetzt massiv ihre Mitarbeiter reduzieren, den Bundestag halbieren, um 80% reduzieren, einen Haufen Beamten rausschmeißen, einen Haufen Ministerien zumachen, einfach weil es nicht mehr finanzierbar ist. Da es aber die Situation gibt, dass ein Staat an sich Schulden machen darf auf Kosten der Bürger, die sie finanzieren, sind diese extremen Verwerfungen überhaupt erst möglich. Auch diese Grundfrage der Staatsfinanzierung ist eine der ganz wesentlichen Elemente, die niemals gefragt werden.
Ja, es ist einfach nicht gerecht, aber es ist das System der alten Zeit, das auch zusammenbrechen wird, da werden wir noch viel erleben und beobachten können in der nächsten Zeit und werden dann sagen, ha, haben wir es doch gleich gesagt. Also wir versuchen ja immer hier ein bisschen Hintergrundlicht auch hineinzubringen in die einzelnen Themen, Andreas. Und wir werden jetzt reisen nach Shanghai, du und ich, mit allen, die zuhören. Denn Shanghai ist ja nun wochenlang im Lockdown gewesen und eben gerade kam eine Eilmeldung, in der das Ende des Lockdowns angekündigt wird. Allerdings Step by Step, wird wohl über Wochen dauern, heißt es. Und das Magazin Splash 24/7 hat dies gemeldet, aufgegriffen haben es die deutschen Wirtschaftsnachrichten. Und hier heißt es, also Ende März wurde die Heimat des größten Containerhafens der Welt, also Shanghai, zugemacht. Strikte Null-Covid-Politik, zunächst für 10 Tage, das wurde immer weiter ausgeweitet. Inzwischen gibt es ja Horrormeldungen aus Shanghai, da kommen wir gleich hin. Andreas, jetzt plötzlich Kommando zurück und es soll also innerhalb von 4 bis 8 Wochen alles wieder umgestellt werden. Was könnte diesen Gesinnungswandel heraufbeschworen haben?
Naja, die Chinesen haben viel gelernt, auch vom World Economic Forum, wie das System aufgebaut ist. Und das heißt ja Hammer and the Dance. Und wir haben jetzt den Hammer gehabt in Shanghai. Diese Kriegsführung gegen den Westen, die ich hier interpretiere, durch verdeckte Sanktionen, die man dann tarnt unter angeblichen Corona-Maßnahmen. Das ist ja eigentlich auch leicht zu widerlegen, dass dem überhaupt nicht so ist. Und damit hat man natürlich die gesamte Weltwirtschaft in eine große Schwierigkeit gebracht. Aber die Welt reagiert natürlich. Es gibt noch immer marktwirtschaftliche Prinzipien bei den Unternehmen Und wenn zum Beispiel die Mikrochips nicht kommen aus China, dann sind die Unternehmen natürlich gehalten, Alternativen zu suchen. Und dann fangen sie an, auch alternativen Fabriken aufzubauen. Und das gucken sich die Chinesen bis zu einem gewissen Zeitpunkt an. Und dann sagen sie, jetzt wird's gefährlich. Und jetzt lassen wir wieder locker und sagen, okay, wir lassen unsere Chips und alles das, was wesentlich ist für die gesamte westliche Industrie, jetzt wieder zu, lassen es wieder rauslaufen, damit man sich dann schnell wieder in Sicherheit wiegt. Denn der Westen ist dafür bekannt, dass er nur von heute auf morgen denkt und keine mittel- und langfristigen Planungen mehr hat, sondern mehr oder weniger nur ganz kurzfristig denkt. Und das ist auch das Problem, warum der Westen in dieser Form nicht durchstehen kann, das alte System, und deshalb ja auch komplett im Umbruch sich befindet. Was jetzt China natürlich gleichzeitig macht, sie werden jetzt natürlich eine Containerflut auslösen und werden jetzt plötzlich alle Staaten, die ja momentan mehr oder weniger in so einer Hab-Acht-Stellung waren, denn diese ganzen Verbindungen der einzelnen Elemente, die weltweit in den Lieferketten verschickt werden, die müssen ja dann in irgendwelchen Produktionseinheiten dann zusammengefügt werden. Und wenn dann irgendein Teil fehlt, dann fehlen natürlich auch irgendwelche anderen Teile und es kann nie entmontiert werden. Das heißt, überall sind Staus. Es ist nicht Leere in den anderen Häfen, sondern es ist auch ein Riesenstau zu verzeichnen. Und wenn jetzt diese Riesenflutwelle an Containern plötzlich freigegeben wird für einen kurzen Moment, werden sie wieder ein Chaos anrichten in allen großen westlichen Industriehäfen. Und da können wir uns schon mal drauf gefasst machen, was da auf uns zukommt. Also es ist wirklich Hammer and Dance und strategisch geschickt gemacht, natürlich zulasten der westlichen Ökonomie aus meiner Sicht.
Könnte es aber eventuell auch in Zusammenhang stehen mit einem Tweet von dem WHO-Chef, der und zwar hatte der auf dem chinesischen Twitter-Pendant Weibo publiziert, der Tedros, dass, was hat er denn gesagt wörtlich? Also er sagt, wir glauben nicht, dass eine Zero-Covid-Strategie nachhaltig ist angesichts der aktuellen Verbreitung des Virus. Und das hatte er auch auf einer Pressekonferenz erklärt, schreibt CNN. Und damit sieht sich die chinesische Regierung mit zunehmender Kritik konfrontiert. Es wurde vergangene Woche ja auch das Ergebnis einer Studie veröffentlicht, die bei einer ausbleibenden Immunisierung der Bevölkerung Chinas von 1,5 Millionen Toten innerhalb kürzester Zeit ausgeht. Mit anderen Worten, also China könnte, und das ist ja, glaube ich, für diese Kultur ein großes Problem, auch das Gesicht in der Welt verlieren. Man versucht ja möglichst immer ein tadelloses Ansehen zu erhalten. Und wenn das nicht passiert und jemand kritisiert, dann kann es ihm schlecht bekommen. Und schließt du das aus, dass die sich beugen?
Also beugen glaube ich nicht. Dafür sind sie einfach zu strategisch und zu nüchtern und zu materiell abgerichtet in ihrer ganzen wirtschaftlichen, in ihrem Fokus, den sie aufgebaut hat. Weil sie sind ja dabei, gerade ihre gesamte Ökonomie auf den Binnenmarkt umzuwandeln, vom Exportland zum Binnenland, zu einem eigenen autarken System, wozu auch die RCEP gehört, also dieses Freihandelsabkommen beispielsweise im chinesischen Bereich, also im fernöstlichen Bereich. Das geht bei vielen Menschen auch vorbei und viele wissen gar nicht, dass es das überhaupt gibt, dieses RCEP, wo also die großen Volkswirtschaften mehr oder weniger frei handelnd miteinander arbeiten. Ich glaube, China beobachtet dann letztendlich die Situation und so eine WHO-Geschichte, die kann dann durchaus schon mal einen kleinen Impuls geben und sagen, okay, jetzt langsam haben sie es geschnallt und machen Alarm, dann rudern wir einfach ein bisschen zurück und nichts ist uninteressanter als die Zeitung von gestern und darauf bauen sie. Der Westen denkt nicht nachhaltig, denkt auch nicht zurück. Die Medien hinterfragen auch niemals rückwirkend, sondern fragen immer nur nach Zukunft und nach jetzt. Das ist das Hauptproblem der westlichen Medien, dass sie nicht einen Politiker von heute nehmen und sagen, okay, was hast du vor 10 Jahren gesagt, was hast du vor 5 Jahren gesagt und jetzt machen wir einfach mal Tabula Rasa. Wir wollen einfach mal ein Zeugnis ausstellen über die Leistungen der letzten 10 Jahre. Diese Fragen werden niemals gestellt. Die Schäden, die verursacht werden, die werden dann irgendwann einfach als gottgegeben gewissermaßen hingenommen. Ein Herr Drosten, ein Herr Wielert beispielsweise in dieser Corona-Maßnahmen-Geschichte haben gigantische volkswirtschaftliche Schäden zu verantworten aus meiner Sicht. Ein Herr Spahn, die haben sich einfach verdünnisiert und keiner redet mehr darüber. Die sind quasi einfach nicht mehr existent und die Medien sagen nicht, was haben wir jetzt eigentlich für dramatische Folgeschäden aufgrund der Inkompetenz, falsche Einschätzung und so weiter. Diese Fragen werden nicht gestellt. Darauf kann China hervorragend bauen, weil die sagen einfach, was wir hier heute machen, ist morgen nicht mehr interessant für den Westen.
Also, du hast über die Medien gesprochen. Das ist ja immer das große Problem. Und wenn wir noch mal zurückschauen auf die erste Meldung heute, was den Ausbau der Positionen im Kanzleramt angeht. Also über 2300 Medienstellen werden da geschaffen neu. Das ist ja, als ob da eine PR-Maschine, ein Marketing- und Medienberatungsteam aufgebaut und aufgestellt wird, Andreas. Und das ist ja eine der höchsten Zahlen überhaupt für ein Ressort. Heißt mit anderen Worten, es wackelt und bröselt an allen Stellen. Und man muss jetzt mit allen Mitteln versuchen, eben diese Propagandamaschine am Laufen zu erhalten.
Ja, natürlich. Also wir können natürlich beruhigt davon ausgehen, dass hier eine Selektion der entsprechenden Medienfiguren stattfindet. Ein Henrik Broder oder ein Peter Hane oder eine Eva Herrmann wird kaum eine Anfrage erhalten. Ich wüsste nicht, dass du eine bekommen hast, dass du beispielsweise mit deiner journalistischen Expertise vielleicht auch den einen oder anderen Impuls bei der Berichterstattung reinbringen könntest. Daran hat man natürlich kein Interesse. Wir sind längst weg von Medien, längst weg von der Berichterstattung. Wir befinden uns in der reinen Propagandaschiene, in der Oberlehrerschiene. Das heißt, man berichtet nicht mehr objektiv über Dinge, dass der Konsument anhand der Informationen sich ein Bild machen kann, sondern man erklärt den Leuten die Zusammenhänge, wie sie sind. Das hat mit diesen eigentlichen Medienaufgaben nichts mehr zu tun. Zu sagen, sie würden lügen, ist zu kurz gesprungen. Sie haben einfach kein Interesse an der Wahrheit. Das ist alles. Und da sie sich in ihrer, wie ich immer sage, kleinen Echokammer bewegen, können sie sich gegenseitig stimulieren, so wie jemand, der im Internet ist. Wenn ich bestimmte Themen immer wieder aufrufe im Internet über Google oder so etwas, dann bekomme ich auch, wenn ich auf YouTube oder irgendwas eingehe, automatisch immer meine Interessen. Das heißt, ich bekomme dann im Prinzip gar keine Gegenmeinungen mehr oder andere Sichtweisen, andere Perspektiven, sondern ich habe mich schon selbst mehr oder weniger in diese Echokammer reingebracht. Ich muss also wirklich suchen, so wie ich es manchmal mache, und das fällt mir schwer, dass ich abends mir irgendwann mal eine Heute-Journalsendung oder eine Tagesschau ansehe, was bei mir wirklich auch Schmerzen verursacht, wenn ich sehe, wie weit die Realität abgedriftet ist von den Medien und von der Propaganda. Aber es ist wichtig, dass ich es sehe und höre, um mir dann darüber ein Bild zu machen. Wer das nicht tut und sagt, ich tue mir das nicht mehr an, verliert natürlich damit auch selber den Überblick. Übrigens auch in der alternativen Szene.
Also man kann ja fast sagen, dass das eine Art neues Propagandaministerium ist, das da geschaffen wird. Natürlich wird man das so nicht bezeichnen, sondern wird sagen, wir bauen an und bauen da einfach nochmal 2300 Stellen für den Bereich Medien dazu. Aber also aus meiner Sicht fühlt sich das tatsächlich an wie eine Art Propagandaministerium.
Natürlich, ich kann es ja nur so werten, dass die Mediengesellschaften, auch die privaten Gesellschaften, auch die großen Boulevardblätter, die amerikanisch geprägt wurden, ganz klare Aufträge zu vollziehen haben. Und wenn ich mir angesehen habe, neulich gab es da eine Diskussion, die hatten wir verbreitet in der irgendeiner Bild-TV-Sendung. Da wurde der Montgomery mehr oder weniger wirklich in Grund und Boden mehr oder weniger gesprochen.
Das ist der Weltärztepräsident.
Ja, also ein unfassbares, schlechtes, unfähiges Bild, was er aus meiner Sicht hier abgegeben hat. Ich spreche hier aus meiner Meinung heraus. Da war ein Arzt und dieser Arzt hat ganz deutlich aus seiner Praxis berichtet, wie viele dramatische Impfschäden, wie viele Langzeitschäden es gibt und wie ignorant die großen NGOs, und zu denen gehört auch Montgomery, der nämlich der Weltärztepräsident und auch in Deutschland und in der EU, also ein Apparatschik aus meiner Sicht, wie er im Buche steht. Und er sprach dann mehr oder weniger immer nur von, sie wollen doch wohl die wissenschaftlich nicht in Frage stellen, und immer nur wieder auf die Wissenschaft und die Praxis Man muss einfach wissen, ein medizinischer Beruf ist nicht nur Wissenschaft, ein medizinischer Beruf ist ein Handwerk. Und derjenige Arzt, der sich mit den Menschen auseinandersetzt und ihn behandelt und seine Gesundheit im Ziel hat, und wenn der sieht, dass da extreme Schäden auftreten, und wir sehen ja, wie die gesamten Zahlen mehr oder weniger nicht mehr wegzudiskutieren sind, obwohl man es einfach macht, mit aus meiner Sicht unzulässigen Manipulationen. Und dann steht da so ein Montgomery, wo ich wirklich nur noch gestaunt habe, der mit dermaßen Argumenten auch überfrachtet wurde, und der stammelte da wirklich nur noch wie ein Blinder, der von der Farbe spricht, und jedes dritte Wort war irgendwie Wissenschaft, Wissenschaft, und das ist schon dramatisch. Und einen Tag später kommt dann sofort in der Zeitung wieder nach dem Motto, wichtig ist jetzt die vierte Impfung und die ist ja noch besser, als wir erwartet hatten. Also es ist ein Irrsinn, den wir hier erleben.
Aber man muss auch zugute halten, es war auch der sehr streitbare Arzt Gunther Frank eingeladen, der schreibt auch für die Achse des Guten. Und der hatte damals übrigens genau diesen von dir vorhin erwähnten Stefan Kohn mit unterstützt für Expertisen, was die Lockdown-Maßnahmen alles anrichten werden. Und so ist es ja auch gekommen. Und dieser Gunther Frank, dass der überhaupt zu einer solchen Runde bei der Bild-Zeitung eingeladen wird, also das darf man nicht hoch genug einschätzen, denn er ist ja eigentlich, wenn man den Mainstream betrachtet, eine Persona non grata. Aber das war auch ein interessantes Gespräch. Ihr findet das auch, wir haben das gestern eingestellt. Andreas, wolltest du noch was sagen?
Ja, diese kritische Berichterstattung, die man da zulässt, die lässt man aber auch erst dann zu, nach einer Zeit, wo die Menschen dann doch schon sehr mittlerweile abgerichtet sind und ihre Meinung festhaben. Wir wissen, wenn ein Mensch seine Meinung festgelegt hat, ist er schwer davon abzubrechen. Man überlegt sich sehr genau, glaube ich, bevor man Kritiker mit reinnimmt. Das wäre in der Anfangsphase 2020, 2021, wo auch schon viele Faktoren vorgelegen haben, aus meiner Sicht nicht möglich, sondern dann, wenn der Meinungsprozess abgeschlossen ist und auch die Schäden entsprechend da sind.
Ja, okay, also Andreas, neues Thema. Wie aber ordnest du ein? Wir hören gerade Eilmeldung, Shanghai wird nach und nach wieder öffnen. Und ich meine, was da los war, darauf kommen wir gleich noch. Wir haben ja auch Zuschriften bekommen. Und gleichzeitig regelt jetzt Nordkorea ab. Und das isolierteste Land der Welt hat jetzt nach 2 Jahren Pandemie den ersten offiziellen Corona-Fall bekannt gegeben. Also wahrscheinlich haben die gar nicht getestet, aber wir wissen auch nicht, was da passiert ist. Auf jeden Fall hat der Kim Jong-un deswegen einen schweren nationalen Notfall angeordnet, alle Städte und Landkreise streng abzuriegeln, um eine weitere Verbreitung des Virus zu verhindern. Und wahrscheinlich ändert sich da gar nicht so viel, aber wir wissen viel zu wenig, wie es dort wirklich zugeht. Auch da haben wir immer nur Mainstream-Berichte, aus denen wir hier Informationen herausholen können. Und wie verlässlich das alles ist, da ist man inzwischen sehr vorsichtig geworden. Also er sagt auf jeden Fall, der Kim, dass das Land ein maximales Quarantäneprotokoll einführen werde, um den Ausbruch einzudämmen. Und Ziel sei es, den Ursprung innerhalb kürzester Zeit zu beseitigen. Ja, und alle wirtschaftlichen Tätigkeiten im Land würden so organisiert, dass jede Produktionseinheit isoliert sei, um die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Also das ist ja genau das, was Shanghai jetzt gemacht hat die ganze Zeit und damit sehr viel Leid und Elend über die Menschen gebracht hat.
Also diese Meldung ist an mir komplett vorbeigegangen. Das höre ich jetzt zum ersten Mal, muss ich ganz offen zugeben. Und ich kann mir da überhaupt keinen Reim rausmachen. Also es ist selten, dass ich keinen Kommentar dazu gebe, aber wenn ich da nichts zu sagen kann, will ich das auch nicht machen. Das muss ich erstmal beobachten und mal drüber nachdenken, was dahinter stehen könnte. Für mich schwer zu beurteilen.
Ja, und wir schauen noch mal nach Shanghai, weil das hatten wir für heute auch mit vorbereitet. Und diese neue Meldung, die hat uns hier auch in ein gewisses Staunen versetzt. Natürlich freut man sich darüber, wenn diese armen Menschen, die dort eingesperrt sind, vielleicht doch wieder ein bisschen mehr Luft zum Atmen bekommen. Und also Shanghai mit 26 Millionen komplett abgeriegelt. Wir hatten eine Zuschrift bekommen von guten Bekannten, die haben geschrieben, dass sie ein interessantes Gespräch mit Freunden aus China gehabt hätten, die berichtet hätten, dass sogar sehr wohlhabende Menschen mit Luxuswohnungen in Shanghai auf Notpaketversorgung wegen der Quarantänebestimmungen angewiesen gewesen sind. Und manchmal sei die Hälfte des Essens aus den Paketen verschimmelt angekommen, verwelkt. Andere Male sei es ganz okay gewesen. Und wenn man nicht auf die Minute genau ein Päckchen an der Pforte abholen konnte, ist die Chance schon wieder weg gewesen. Denn man will ja verhindern, dass die Menschen in Kontakt miteinander kommen. Und es heißt hier, die Zahl der bisher Gestorbenen in Shanghai bewegt sich im dreistelligen Bereich mit einem Durchschnittsalter von 82 Jahren. Was für eine 20 oder 26 Millionen Stadt nicht besonders viel ist, um solche menschenunwürdigen Maßnahmen überhaupt zu rechtfertigen. Und es heißt hier auch in dieser Information, und das haben wir auch von anderen Seiten gehört, dass die Menschen in Shanghai bereits vielfach großen Hunger leiden und dass allmählich ein Umdenken, eine Art Erwachen stattfindet. Menschen, die hundertprozentig auf Parteilinie waren, sind auf einmal kritisch geworden. Und eine der Bekannten habe berichtet, dass ihre Mutter, die nur 2 Kilometer entfernt von ihr wohne, dass sie die bereits 2 Monate lang nicht mehr habe sehen können. Also das sind schon harte Bandagen.
Ja, und ich glaube, da ist auch eher die Begründung zu finden, dass Xi an der Stelle ein bisschen zurückrudert und nicht an einem WHO-Kommentar, der vielleicht nur so ein kleiner Impuls sein kann. Also hier wird ja offenbar im Rahmen einer Vorbereitung, und ich kann das eigentlich nur interpretieren in Richtung Taiwan, das heißt, das gesamte chinesische Volk wird auf eine Veränderung vorbereitet, auf eine große intraspezifische Aggression zwischen USA und China über den Pazifik hinweg, und der Zankapfel wird Taiwan sein. Und wir merken ja auch, dass mittlerweile chinesische Kriegsschiffe auch vor der australischen Küste beobachtet werden, nicht nur bei den Salomoneninseln, sondern auch weiter südlich. Also auch das sind ganz wichtige Entwicklungen, die wir da haben. Und dann wird das Ganze natürlich auch Sinn machen, dass sie sagen, wir müssen da ein bisschen zurückrudern, weil das Volk jetzt rebelliert.
Ja, und während also in Shanghai aufgemacht werden soll, Schritt für Schritt, wurde für Peking alles weiter verschärft. Voraussetzungen zum Beispiel für den Zugang zu öffentlichen Plätzen ist jetzt ein PCR-Test der vergangenen 48 Stunden. Und wie in Shanghai wird jetzt auch hier berichtet, dass Leute mitten in der Nacht in Bussen zwangsweise in Quarantänelager verbracht werden. Und es heißt, die Nervosität nehme spürbar zu. Wir reden schon darüber, sagt eine Frau aus Peking, wie wir ein Video aufnehmen können, wenn sie kommen, um uns zu holen. Und das wird trotzdem natürlich von der chinesischen Regierung verteidigt. Und Xi hat am Dienstag eine fast einstündige Rede gehalten in der großen Halle des Volkes zum 100. Jahrestag der Gründung der kommunistischen Jugendliga. Das berichtet hier übrigens alles die FAZ. Und im Staatsfernsehen sei zu sehen gewesen, wie die Jugendlichen im Saal sich eifrig Notizen machten, während der Parteichef Durchhalteparolen ausgab. Ihr müsst es wagen, euch Schwierigkeiten zu stellen und Härten zu ertragen, hat er wörtlich gesagt. Über die Sorgen und Nöte von Millionen Chinesen, die ihre Wohnungen eben nicht verlassen dürfen wegen Null-Covid, und deshalb um ihre berufliche und finanzielle Existenz fürchten, hingegen kein Wort. Ja, und Ministerpräsident Li Keqiang hat am Wochenende eingestanden, dass die Lage auf dem Arbeitsmarkt komplex und ernst sei, aber sein Einfluss sei begrenzt, was also schon fast ein bisschen wie eine Kritik klingt. Andreas, die Lage auf dem Arbeitsmarkt komplex und ernst, kann man sich natürlich vorstellen unter diesen Umständen. Du hast ja öfter darüber gesprochen, dass es auch möglich ist, dass eben einfach mit all diesen Maßnahmen alleine der Westen geschädigt werden soll.
Ja, es sind auf jeden Fall rein sachliche Dinge. Und wenn man sich mit der Biografie von Xi auseinandersetzt, der ja ein großer Anhänger von Mao war und der Maoismus, die Mao-Bibel, Xi studiert hat als Kind bis zum Umfallen, er die wörtlichen Reden von Mao sogar auswendig kennt und er mehr oder weniger auch eine Geschichte hinter sich hat, wo sein Vater sein großes Problem war. Der Vater von Xi war ein Kritiker von Mao. Der Vater von Xi wurde auch mehr oder weniger dann irgendwann aus dem System herausgezogen, ich glaube sogar hingerichtet. Und Xi hat keine Emotionen gezeigt gegenüber dieser Aussondierung seines eigenen Vaters, weil er hat sich geschämt für seinen Vater. Das heißt, wir haben hier mit einem Mann zu tun, der schon als frühestes Kind ohne Mutter-Vater-Liebe aufgewachsen ist, mehr oder weniger in irgendwelchen Organisationen der Jugend reingepfercht wurde, zu überleben hatte und unter schwersten Bedingungen die Empathie, dieser Kampf um sich selbst, der war so, diese Empathie ist also quasi außen vor gewesen. Und dieses Mitleid und so weiter, das sind so die klassischen Grundlagen, die dann diesen Menschen dann fehlen, wenn sie ein solches Leben hinter sich gebracht haben. Und das ist genau ein ganz wichtiger Punkt. Die Biografie von Xi, der ja sich als Nachfolger von Mao sieht und den eigenen mittlerweile Xiismus schon entwickelt hat, als Nachfolger von Maoismus. Eigentlich sollte das mal verhindert werden, denn Maoismus sollte so die Endphase sein und Xi jetzt in dieser Phase sich sein Weltdenkmal, ich sage mal, bauen will und das auf welche Kosten auch immer das stattfinden mag. Und das sind eben halt die Probleme, das, was du immer ansprichst, auch was diese Mutter-Kind-Bindungen anbelangt. Und wir sehen das gesamte Schulsystem in China, was daraus entstanden ist, aus diesem Xiismus, dass genau diese, ich sag mal, seelenlos ist natürlich falsch, aber dass diese Seelen eingeschränkten Menschen dabei rauskommen, die mehr oder weniger nur noch funktionieren. Also im Prinzip ist es nichts anderes als das, was Harari vom WEF mehr oder weniger will, bloß auf einer anderen Ebene aufgebaut.
Ja, aber ich weiß nicht, natürlich hat das sehr großen Einfluss auf Kultur und Mentalität, wenn man die Kinder den Eltern früh wegnimmt und sagt, wie ja jetzt auch gerade in NRW ein Schild da gestanden hat, dass die Bildung in der Kita beginnt, also und eine richtige Herzensbildung und damit nämlich die eigentlich große, wichtige Bildung im Geiste, die Intelligenz befeuern kann, nicht stattfinden soll. Aber es gibt sicherlich auch immer wieder Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Auch hier möchte ich nicht alle über einen Kamm scheren, sondern ich weiß aus vielen Erzählungen der Menschen, die in China gelebt haben, dass es da durchaus sehr intensiv empfindende Menschen gibt. Und ja, der Herrgott hat einfach einen großen Tiergarten und die einen kommen schon ein bisschen stärker auf die Welt und widerstandsfähiger als die anderen.
Ja, natürlich. Ich habe auch jetzt von Xi gesprochen und nicht von den Chinesen insgesamt natürlich. Aber das System sorgt natürlich dafür, dass diese Menschen entmenschlicht werden. Und wenn ich sehe, dass um die schulgroßen Komplexe, wo die Kinder in den Schulen sind, und das sind dann mehrstöckige Gebäude, dass da rundum Netze gespannt sind, weil sie die Kinder auffangen wollen, die sich in den Tod stürzen wollen, die also einen Suizid haben. Also wer sich mal mit dem Thema Alphabet beschäftigt, mit dem Film, welche Gerald Hüther, glaube ich, spielte eine ganz wesentliche Rolle mit dabei. Müsste man mal raussuchen und vielleicht noch mal einstellen. Das ist sehr interessant, um sich mit dieser Mentalität in China auseinanderzusetzen, die da aufgebaut wurde. Und das ist eine reine Funktionsform, eine Armee von Kindern, die mehr oder weniger in eine Richtung abgerichtet wurden, möglichst nicht frei denken sollen. Und das sind natürlich die Soldaten, die man dann braucht in allen Bereichen.
Ja, Alphabet ist eine DVD, ein Film, der gemacht wurde und der das Bildungssystem Chinas zeigt. Und da gab es dann tatsächlich auch einen PISA-Vertreter aus Deutschland, der völlig begeistert darüber war, wie toll das da funktioniert, dass die Kinder morgens um 7 aus dem Haus getrieben werden und nachts um 22:30 völlig überlastet da wieder nach Hause kommen und nur unter Leistungsdruck stehen. und was das eben mit diesen Kindern macht. Und dem entgegengesetzt durch genau Gerald Hüther, den Hirnforscher, wird eben auch die Familie Stern vorgestellt. André Stern, ein Sohn aus dem Hause, ich weiß nicht, wie der Vater mit Vornamen hieß, aber auch irgendwas mit A, der eine Malschule nach dem Zweiten Weltkrieg in Frankreich hatte, auf dem Land irgendwo, und der Kinder ausgebildet hat zum Malen und die Bilder gezeigt hat, die die Kinder vor Jahrzehnten gemalt haben, aus ihrer blühenden Fantasie heraus, und verglichen hat mit den Bildern von heute, von den Kindern, die eben auch schon unter diesen massiven Druck gesetzt werden. Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht und zeigt eigentlich, wie die gesamte Menschheit, die westliche Welt, aber in diesem Fall natürlich auch die östliche, durch dieses Materialisieren des Lebens, du musst Leistung bringen, du musst lernen, du musst studieren, damit du deine Familie später ernähren kannst und uns, deine Eltern, auch gleich mit, das gehört ja da zur Kultur in China dazu. Und diese armen Kinder derartig unter Druck sind, dass sie in die Natur gehen und die Natur kennenlernen und sich verbinden und so weiter, leider überhaupt keine Zeit haben. Und deswegen, wie du schon gesagt hast, auch diese extrem hohe Suizidrate unter Schülern in China existiert.
Ja, also gerade André Stern ist wirklich jemand, der das absolute Pendant zu dieser chinesischen Tradition, Kultur kann man es kaum noch nennen, eben halt hier gebildet hat. Und ich habe ihn mal kennenlernen dürfen. Ich hatte mit ihm mal gemeinsam einen Vortrag gehabt. Und deshalb, als wir dann zusammen gegessen hatten, dann ist mir eigentlich erstmal bewusst geworden, wie geistig rege er ist, auch wie intelligent er ist, wie wenig Scheuklappen er hat. Er spricht mehrere Sprachen, ist hochbegabt, mathematisch begabt, hat aber nie in seinem Leben eine Schule besucht, sondern man hatte ihn mehr oder weniger laufen lassen. Er sollte das fragen, was ihn interessierte. Und der Vater hat mit ihm quasi ein Experiment gemacht und hat gesagt, du musst keine Schule. Alle anderen mussten in die Schule, waren traurig, hatten die Schnauze voll, während er draußen in der Sonne gespielt hat und gewartet, bis die anderen Freunde wiederkamen. Aber er hat dann beobachtet irgendwie einen Bagger und wollte wissen, wie so ein Bagger funktioniert, hat mit den Arbeitern gesprochen und hat dann angefangen, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Oder er wollte wissen, wie eine Uhr funktioniert, und dann hatte er plötzlich eine Bedienungsanleitung für diese Uhr, und jetzt konnte er aber nicht lesen und fragte seinen Vater, was ist das? Und er sagte, das ist die Bedienungsanleitung. Und dann hatte er plötzlich von sich aus das Bedürfnis zu lesen, nämlich um zu wissen, wie man diese Uhr bedient und einstellt. Das heißt, man hat ihn einfach machen lassen. Das hat eine solche unglaubliche Perspektive für diesen Mann entwickelt. Und ich halte ihn für hochgebildet, entwickelt auch in seiner ganzen Art und vor allem extrem kreativ und vor allem auch entspannt und auch in seiner Grundhaltung gegenüber den Schöpfungsgesetzen voller Demut. Es ist eine Großart selbst mittlerweile Kinder, und die erzieht er genauso. Und man sieht, wie Bildung eigentlich laufen könnte.
Ja, ihr könnt André Stern gerne mal im Internet suchen, auch seine Projekte, die wirklich sehr beeindruckend sind. Und Andreas hat es gerade gesagt, das ist jemand, der niemals eine Schule besucht hat, mehrere Sprachen perfekt spricht, viele Instrumente spielt und hochkreativ ist. Also eine große Freude, einen solchen Menschen in der heutigen Zeit sehen zu dürfen. Ja, und er wird eben in diesem Film Alphabet vorgestellt und vor allem auch seine ganz herausragenden Eltern, die ihn auf diese Weise eben ins Leben gebracht haben. Da wird das Herz warm, da sieht man, so funktioniert es eigentlich wirklich. Und das ist auch die Musik der Zukunft. So wird es wieder kommen, wenn wir dieses alte, brüchige Gebäude, in dem wir hier alle noch leben auf der Welt, endlich mit vereinten Kräften auch eingerissen haben. Dazu brauchen wir allerdings einfach eine ganz aufbauende innere Haltung, Optimismus, Gottvertrauen und Durchhaltevermögen. Aber das wisst ihr, das sagen wir oft genug, und anders können wir das auch nicht schaffen, aber so werden wir es schaffen. Ja, Andreas, wir haben gestern ein Video eingestellt aus unserer US-Redaktion, und der Kollege, der dort abgebildet wird, das ist ein Agrarblogger aus den USA, Christian Westbrook, ist auch bekannt als Ice Age Farmer, Diesen Kanal habe ich zum Beispiel abonniert bei Telegram, denn Ice Age Pharma bringt sehr viele Hintergrundberichte über die derzeitige Lebensmittelsituation und über die Produktion derselben auf der ganzen Welt. Und das ist mehr und mehr erschreckend. Ihr wisst, das Thema Lebensmittelversorgung ist ein Kernthema von uns hier. Wir verlinken Agrarportale, wir verlinken Bauern oder verzweifelte Bäuerinnen, die uns Informationen geben, wie es in der Praxis jetzt wirklich aussieht, was die neuen Gesetze der grünen Regierung von Herrn Özdemir als Landwirtschaftsminister alles auslösen werden. Und wir verweisen immer wieder auf den Schmalohrs Bauernhof, die Bäuerin Christina, die sagt, uns ist untersagt, euch noch zu ernähren. Wir dürfen nicht mehr. Es wird uns ein Stein nach dem anderen in den Weg gelegt. Also sehr, sehr interessante Aussagen, natürlich auch erschreckend. Ja, und jetzt kommen wir zurück auf den Blogger aus USA. Der hat mal so aufgezählt, was da alles passiert auf der ganzen Welt, und er warnt, dass die gesamte Welt vor einer nicht mehr zu stoppenden Hungerkrise steht, auch die wohlhabenden Industrieländer. Andreas, und damit sind wir ja wieder bei der Aussage von Klaus Schwab, der vor 2 Jahren im Juli 2020 sein Buch The Great Reset veröffentlicht hat, in dem er das alles hellsichtig angekündigt hat.
Ja, es ist wirklich schwer dabei, emotional im Rahmen zu bleiben, wenn man sich diesen absoluten Irrsinn ansieht, der hier gerade läuft. Also in kurzen Worten kann man es so beschreiben, dass die Lebensmittelproduktion von Seiten der Regierungen, für wen sie das ausführen mögen oder auch nicht, das soll uns hier mal egal sein, dass die Lebensmittelproduktion mehr oder weniger eingestellt werden soll und die Ernährung der Menschen eliminiert werden soll. Und jetzt muss man sich fragen, was steht da eigentlich hinter? Und wie soll man diese gewaltige Verschwörungstheorie, die man da rein interpretieren kann, wenn ich so etwas sage, wie soll man die wirklich interpretieren? Wir sehen an jeder Kante, ob das die Lieferketten sind, ob das beispielsweise die Narrative sind, Fleisch essen, Getreide, was gesund, was nicht gesund ist. Wenn wir sehen, dass plötzlich ganze große Betriebe mehr oder weniger in Flammen aufgehen, dass Getreide nicht mehr transportiert wird und vergammelt. Man also versucht an jeder Kante offenbar, das ist nicht mehr in irgendeiner Form eine wilde Interpretation, sondern das kann man mittlerweile generalstabmäßig erkennen, die Lebensmittelproduktion für die gesamte Welt eingeschränkt und abgeschafft wird. Und derjenige, der von den Massen Lebensmittelproduktion abhängig ist, hier in eine große Falle reingeraten kann, während diejenigen, die sich alleine vorbereiten, hier die größte Chance haben, diese Krise auch zu überleben. Aber was hier schlimm ist, eine solche Situation, wenn wir in Deutschland bleiben, bei einem Herrn Özdemir, der aus meiner Sicht hier einen klaren Totalausfall symbolisiert, wenn er sagt, dass wir die gesamten Flächen, Ackerflächen, die wir bewirtschaften könnten, nicht wieder in Gang setzen, obwohl wir wissen, dass es keine Nahrungsmittel in Kürze mehr geben wird. Viele Menschen haben noch gar nicht verstanden, dass die Auswirkungen sich erst im nächsten Jahr zeigen. Es sind noch bestimmte Reserven da, die man jetzt verbraucht. Aber wenn dann dieser Nachlauf nicht mehr da ist, dann erst wird es den Menschen bewusst werden. Und ich bin zutiefst erschüttert, zutiefst erbost und auch ganz ehrlich jetzt, ich spüre auch eine tiefe Verachtung gegenüber diesen Menschen, die diese Entscheidungen treffen und mehr oder weniger Millionen von Menschen mit dem Hungertod bedrohen. Und das aus meiner Sicht mit Wissen und Wollen. Ansonsten kann ich es nicht mehr erklären.
Ja, der Blogger hier, der Christian, der hat das mal so aufgeführt. Und er sagt, es scheint, als hätten sie die Hoffnung auf ein Fortbestehen als Spezies Mensch völlig aufgegeben. Sie stellen einfach ihre Nahrungsmittelproduktion ein. In vielen Fällen bauen sie ihre Lebensmittel nicht mehr an. Sie wechseln in letzter Sekunde zu anderen Dingen. Sie düngen die Pflanzen nicht, die sie haben. Die Gewächshäuser, in deren Bau sie tonnenweise Geld und Jahre investiert haben, stehen jetzt leer. Aus irgendeinem wirtschaftlichen Grund, den sie angeben. Wir können diese Dinge begründen, Aber sie begründen das Töten der Schweine, zum Beispiel wegen japanischer Enzephalitis, das Töten der Fische aufgrund von Bakterienausbrüchen in den Fischereien. Man macht sich nicht einmal die Mühe, zum Beispiel in Kalifornien, die Seen und Flüsse in diesem Jahr überhaupt mit Fischen zu bestücken. Dann berichtet er darüber, wie in Texas ganze Hirschfarmen ausgelöscht werden wegen einer Chronic Wasting Disease, einer Krankheit. Und damit auch die Tierzüchter sozusagen in den Bankrott getrieben werden. Also fast weinende Tierzüchter, die dort sagen, also nur über meine Leiche. Oder Nordirland, da werden die Schafe getötet. Im Grunde genommen wegen Kuhfürzen, schreibt er oder sagt er hier, wegen CO2. Man behauptet plötzlich, dass die Schafe zu viel Methangas und auch die Kühe zu viel von dem ausstoßen, also müssen sie weg. Und er fragt, was ist mit der Menschheit los? Sie töten hunderte Millionen von Hühnern. Oder reden dann von der Vogelgrippe. Aber nicht nur das, sie entlassen damit auch sofort alle Arbeiter, hunderte, tausende Arbeiter in diesen Fabriken. Und es genügt ein einziger PCR-Test, der sie dann dazu veranlasst, sofort eine Art Turnaround-Management-Maßnahmen zu ergreifen. Das ist ja ähnlich wie jetzt in Nordkorea, wenn man dem so Glauben schenken darf. Ein positiver Test und das Land wird abgeriegelt. Oder auch in Shanghai haben wir es im Hafen vor einigen Monaten im Vorfeld dieser ganzen Zero-Covid-Maßnahmen erfahren, Andreas. Da gab es einen Hafenarbeiter, der war positiv getestet und der ganze Laden wurde dicht gemacht. Das heißt, diese Willkür für totalitäre Maßnahmen, die hat jetzt, glaube ich, keine Grenzen mehr.
Naja, und man wundert sich, wie man das mit den Menschen machen kann. Und wenn wir uns vorhin über die Kompetenz der Politiker, über das Bildungsniveau und über das Intellekt der politischen Führung weltweit in den Regierungen unterhalten, dann repräsentieren sie natürlich auch ein Stück weit genauso, wie sie es eigentlich machen sollten, das Volk. Eigentlich machen sie es sogar relativ gut. Man fragt sich, was steht hinter dieser ganzen Geschichte? Das bedeutet doch nichts anderes, als dass die Menschheit mehr oder weniger abgeschafft wird. Das ist so ein bisschen das große visionäre Ziel. Und wenn ich das mit dem Herrn Harari jetzt in Verbindung bringe, der jetzt im Vorfeld schon spricht von den nutzlosen Essern. Die Frage ist, was soll denn mit denen passieren? Haben die Menschen das noch gar nicht verstanden, was hier gerade für ein komischer Plan hier abläuft? Das ist doch nicht normal. Und ich wundere mich, dass die Menschen, die vielen Abgeordneten, nun ist es so, dass viele natürlich in Angst sind und wenn sie dann einen neuen Beamtenposition bekommen in dem neuen Anbau des Bundestages oder des Kanzleramtes, dann sagen die, okay, ich halte lieber still, Hauptsache mir geht's noch irgendwie gut. Aber wo bleibt eigentlich das Rückgrat und auch die Empathie gegenüber all den Menschen, die noch nicht einmal gezeugt wurden? Was ist mit den ganzen kleinen Kindern, die gerade heranwachsen? Was für eine Zukunft wird dort gerade eigentlich aufgebaut? Abgesehen von den heute Jugendlichen, die mehr oder weniger völlig abgerichtet und blind mit irgendwelchen propagandistischen Parametern durch die Welt laufen und sagen, die ganze Industrie muss abgeschafft werden. Das Problem ist diese komplette Verdummung, die da stattfindet. Und das hat natürlich auch einen Plan, der über Jahrzehnte schon alt ist. Denn diese Menschen, die wir hier heute haben, die musste man ja auch erst einmal heranzüchten. Und derjenige, der seine eigenen Gedanken sich gemacht hat, der steht manchmal einfach nur noch fassungslos da und weiß gar nicht mehr, was er sagen soll.
Ja, ich glaube, dieser Satz, den hier der Blogger geäußert hat, trifft es auf den Punkt, nämlich es ist, als ob sie die eigene Spezies aufgegeben hätten. Und das ist ja auch das, was Schwab sagt, dass ganz, ganz viele das Ganze gar nicht überleben werden. Und also hier noch von einer Verschwörung oder von einer Verschwörungsagenda zu sprechen, das passt nicht mehr. Denn du hast gerade Herrn Harari, Yuval Harari, den israelischen Historiker genannt, der die rechte Hand von Klaus Schwab ist und der ja mehr oder weniger davon auch spricht, dass die Leute dann nur noch einen Chip im Kopf brauchen und dann werden sie gesteuert und machen, was man sagt und haben ein ganz tolles Leben. Also das heißt, wir befinden uns wirklich nach 2 Jahren Pandemie oder 2,5 Jahren befinden wir uns jetzt an einem Wendepunkt der gesamten Menschheit Und viele, das ist das Tragische, haben es überhaupt noch nicht geschnallt. Das heißt, viele Menschen wollen das alte Leben wieder haben, wollen in Urlaub fahren. Diese ganzen Szenarien, die hier natürlich angekündigt sind. Es kann doch niemand sagen, dass es nicht angekündigt ist. Man muss es halt dann auch mal wahrnehmen.
Naja, und viele glauben ja immer noch nicht, dass die Pandemie ja irgendwann auch mal installiert wurde, um den Startschuss zu setzen, so wie es heute vom WEF in der Vorstandsebene von Herrn Harari ja im Nachhinein auch gesagt wird. Wir hatten den Startschuss 2020 im Frühjahr mit der Pandemiepolitik, die dann durchgeführt wurde. Und gleichzeitig wurde ja von Herrn Schwab dann das Buch The Great Reset geschrieben und von da aus ist das alles letztendlich auch aufgebaut worden. Aber eines ist noch einmal wichtig. Die Menschen, die auf dieses System vertraut haben in der Vergangenheit und nach wie vor vertrauen und die ganz stolz mehr oder weniger mitlaufen und sagen, der Bundeskanzler hat gesagt und ich bin natürlich dafür. Es gibt ja so diese klassischen Klaköre, die sieht man dann ganz vorne. Wenn irgendein Politiker vorne eine Wahlkampfrede hält, dann stehen vorne so die erste Reihe der Leute, die bei jedem klatschen. Und wenn er nur Hallo sagt, dann klatschen die schon. So begeistert sind sie, weil sie eben halt wirklich des Denkens beraubt worden sind. Und irgendwann nur noch einfach mitlaufen. Und das sind natürlich die, die am tiefsten aufschlagen werden. Und diejenigen, die frei denken, so wie wir versuchen, unsere Zielgruppe bei den Freidenkern zu finden, die nämlich sagen, wir bleiben auch noch in der Demut und im Gottvertrauen. Und wir sorgen dafür, dass wir sagen, nicht Gott alleine sorgt für uns, sondern der steht für uns, sondern hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Wir sind geistesgegenwärtig erkennen, die Situation und bereiten uns vor, haben immer das Licht am Horizont, immer im Blick und gehen weiter darauf zu und sind voller Selbstbewusstsein, weil wir wissen, wir wollen durch diese Tür durch in diese neue Welt und nicht an dieser Tür zerschellen, so wie es vielen passiert, die jetzt zum Beispiel sagen, ich will gar nicht wissen, was ihr da sagt, ich habe kein Interesse daran. Das ist ihr gutes Recht, das übrigens auch abzulehnen, was wir hier sagen, sich damit zu beschäftigen, absolut ihr gutes Recht. Aber jeder trägt auch seine eigenen Konsequenzen für sein Leben.
Ja, und dann heißt es manchmal, ja, ihr habt gut reden, ihr sitzt da auf eurer Insel. Und jetzt mal ganz ehrlich, es betrifft uns doch alle. Das sind doch hier weltweite Entwicklungen. Und auch wir sehen, dass es hier schon ein bisschen weniger wird in den Regalen. Und es ist eine Frage der Zeit, wenn diese Zustände auf der ganzen Welt angekommen sind. Natürlich leiden jetzt die armen und ärmsten Länder gleich mal sofort am meisten, aber nach und nach wird es dann eben auch die wohlhabenderen, sogenannten Industrieländer erreichen. Und wie es hier in dem Beitrag heißt, und uns hat das alles sehr geschockt, weil im Einzelnen reden wir ja über diese Entwicklungen, keine Düngemittel mehr aus der Ukraine, aus Russland, aus Weißrussland, ebenso kein Getreide, das wird dann jetzt nach China umgeleitet. Es gibt bald kein Öl mehr, weil es ein Ölembargo gegen Russland geben soll von Seiten der EU. Es gibt bald kein Gas mehr, weil der böse Russe jetzt mal anfängt, wirklich böse zu werden. Über all die Maßnahmen kommen wir auch gleich noch dazu, was das alles bedeutet. Und das bedeutet, wir reden im Einzelnen drüber, aber wenn man das zusammengefasst sieht, da staunt man schon ganz schön. Und er hatte hier noch aufgezeigt, der Rest der Welt, also hatte da über Amerika gesprochen und sagt, der Rest der Welt erlebt an allen Kanten nur die schlechteste Saison. China hat eine ganz schwere Zeit, Ukraine, das Schwarze Meer sind komplett offline. Südamerika hat seine Erträge in den letzten Jahren reduziert. Alle Augen sind deswegen auf Amerika gerichtet, aber da gab es einen kalten und nassen Frühling. Die Landwirte können nicht auf die Felder hinzukommen. Auch hier dann die Engpässe bei Düngemitteln, nicht verfügbare Materialien. Und das alles zusammengenommen ist keine Schwarzmalerei, sondern Tatsachen. Und es gibt offenbar keinen politischen Willen, da eine Änderung herbeizuführen. Das ist der Grund, warum wir sagen, bitte, bitte kümmert euch selber jetzt um, so es überhaupt in eurem Bereich möglich ist, eigene Vorsorge und Vorbereitung. Und eben auch, ich habe es gestern oder vorgestern in einem Podcast nochmal ausgeführt, wo es ums Ansehen und eben um das Anbauen von Gemüse geht, auch Kartoffeln, die ja sehr sättigen. Man muss das auch üben. Man kann das nicht sofort. Als wir hier nach Kanada gezogen sind, hatte ich keinen Gartenanbau gelernt oder irgendwelche Erfahrungen. Ich musste das mir auch alles aneignen. Und da muss man seine Strategien entwickeln. Wie gehe ich hier gegen Schnecken vor und gegen Ungeziefer und gegen Spinnmilben und so weiter? Also ich habe meine Erfahrungen gesammelt und komme wirklich ganz gut klar. Aber da gab es natürlich auch schon Misserfolge am Anfang. Man muss lernen. Aber ich glaube, es gibt gar nichts Wichtigeres, als dass wir jetzt die Verbindung zur Natur lernen. Auch übrigens erkennen, warum gibt es diese wunderbaren Kräuter, an denen wir jeden Tag achtlos vorbeigehen. Wogegen wirken die? Wie kann ich die zubereiten? Was kann ich tun? Ich werde euch am Wochenende wieder eine Kräutergeschichte hier einstellen. Und wir werden wieder über den Löwenzahn reden, der uns jetzt ausleiten helfen kann. Und zwar auf wundersame Weise. Alle Ausleitungsexperten schwören auf Löwenzahn bzw. die Löwenzahnwurzel. Andreas freut sich auch schon darauf, dass er bald die Wurzeln wieder ausbuddeln darf. Du strahlst richtig. Ja. Genau. Ja, und während das alles hier läuft, haben wir dann weitere Meldungen, dass jetzt eben im deutschsprachigen Bereich die Hersteller von Handelsmarken, also von allen möglichen gewohnten Marken, was Lebensmittel angeht, jetzt sich auf weitere Krisen vorbereiten wollen, vor allem, wenn es zu einem Lieferstopp von russischem Gas kommt. Und in diesem Fall sollen dann einheitliche Notfallprodukte an alle Händler geliefert werden. Und auf diese Weise soll eine Versorgung gesichert werden. Wer ein bisschen genauer hinhört, spürt, also hier geht es Richtung Notfallplan, was die Lebensmittelversorgung angeht. Und dann habt ihr eben nicht mehr in den Lebensmittelläden 10 verschiedene Nudelsorten, sondern eine. Und das ist dann die einheitliche. Und da wird es dann auch kein Bio mehr geben und kein Schicki hier und Shishi da, sondern es gibt dann eine handfeste Sorte und die bekommen alle. Und im Härtefall heißt es, sollen nur noch einheitliche Produkte an alle Händler geliefert werden. Das hat die Lebensmittelzeitung veröffentlicht. Und da werden jetzt schon Konzepte entwickelt und Branchenkenner sind skeptisch. Also das hat der Focus veröffentlicht und auch das Magazin chip.de. Und man will damit da auch erreichen eine Reduzierung der Inhaltsstoffe. Also Komponenten, die zum Beispiel schwer lieferbar sind, werden demnach gestrichen oder eben durch anderes ersetzt. Also ein Beispiel ist Sonnenblumenöl und dann gibt es halt irgendwas anderes beziehungsweise ein Einheitsprodukt. Mich erinnert das natürlich alles ganz verdächtig an das, was dir deine Informanten schon vor anderthalb Jahren gesagt haben.
Ja, also es läuft jetzt alles 1:1 darauf hinaus, was die Operation Sunrise ja schon lange, bevor überhaupt das Thema Ukraine-Krieg im Raum stand, schon längst vorbereitet haben. Also dieser Ukraine-Krieg hat eigentlich in den Aussagen, die wir immer wieder bekommen haben aus den Fachkreisen der entsprechenden Ministerien, von den Whistleblowern, von den entsprechenden externen Unternehmen, die ja immer mit eingeschaltet werden, diese sogenannten Unternehmensberatungen, das hat sich alles mehr oder weniger überhaupt nicht geändert. Man hat jetzt nur eines, man hat jetzt eben halt noch irgendwie diesen widerrechtlichen Eingriff Russlands in der Ukraine als Zusatzargument und das wird jetzt eben halt hochgebauscht zum eigentlichen zentralen Argument. Und viele Leute glauben tatsächlich auch, dass eigentlich alles nur an Russland liegt. Und während wir hier uns gerade unterhalten, dass die gesamten Produkte runtergefahren werden, auf Überleben maximal ausgelegt oder vielleicht sogar auf nicht mehr überlegen, wie wir in dem Artikel vorher gehabt haben, währenddessen zum Beispiel meldet Russland eine Rekordernte des Getreide. Ja, also eine Getreiderekordernte und die können jetzt wesentlich mehr Getreide noch in den Export geben als vorher. Und das ist auch vielleicht mal ganz wichtig an der Stelle nochmal darauf einzugehen, dass die russische Wirtschaft, die ja jetzt eigentlich durch die Sanktionen runtergehauen wird, mehr oder weniger nur partizipiert. Im letzten Monat ist das russische Rubel gegenüber zum Beispiel dem amerikanischen Dollar um über 20% gestiegen. Das heißt, der Rubel ist 20% wertvoller gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist schon wirklich ungewöhnlich, was da gerade läuft. Und wenn wir uns auch die Bruttoinlandsprodukte ansehen, beispielsweise, wenn wir mal eine Analyse machen der russischen Wirtschaft, dann sehen wir, dass im Westen immer mehr eine Gruppe von Bittstellern entsteht, die irgendwann erkennen, dass sie sich selber durch die Sanktionen runtergehauen haben, wie es übrigens Herr Habeck ja auch angekündigt hat, dass ja die Sanktionen das Ziel haben, dass die Sanktionierer selbst dabei einen hohen Preis zahlen. Ich glaube, die Absurdität hat er selber gar nicht wirklich realisiert, als er das so sagte. Aber das sehen wir jetzt. Und irgendwann werden sie dann alle betteln und werden sagen, lieber Russe, bitte lass uns noch ein bisschen Öl, lass uns noch ein bisschen Gas und ein bisschen Getreide. Wir haben einfach Hunger und können nicht mehr. Es ist alles so offensichtlich, dass es einen wirklich Sorge macht, dass so wenig darüber nachfragen und man sich über sich selbst Sorgen macht, wenn man solche Fragen stellt, weil man dann gleich mit irgendwelchen Putin-Versteher oder sonstigen Dingen überzogen wird, was natürlich absurd ist.
Ja, und du hast auch gerade wieder aktuell eine Information bekommen, Andreas. Empty Gas ist das Stichwort, wie immer es erreicht wird. Empty Gas, also kein Gas mehr aus Russland für die EU, beziehungsweise auf jeden Fall für Deutschland. Also diese Informationen, die du bekommst, die sind ja aus Berlin. Also das heißt, vornehmlich für Deutschland gelten sie. Und nun ist es nicht der Russe bis jetzt gewesen, der das Gas sanktioniert gegenüber dem Westen. Und bis jetzt hat auch Herr Habeck und hat auch Herr Scholz sich drumherum gewunden, reden und faseln die ganze Zeit davon, dass es wohl kommen wird. Habeck hat einige kühne Aussagen gestern und vorgestern getroffen, dass Deutschland ohne das russische Gas doch auskommen wird, wo jeder Experte nur mit dem Kopf schüttelt und weiß, es wird nicht gehen. Aber was jetzt passiert ist, die Ukraine hat jetzt ein Drittel des russischen Gases für Europa abgeschnitten. Und das ist ja ein Schritt, der Europa mit Sicherheit erschüttert und den Kontinent wieder ein Stück mehr Richtung Dritten Weltkrieg führt. Und das haben also mehrere Portale haben diese Meldung jetzt auch gebracht. Unter anderem die Nachrichten.at, also auch ein österreichisches Portal, hat darüber berichtet. Und hier heißt es, unter Berufung auf höhere Gewalt, das heißt eine übliche Klausel in Verträgen, die beide Parteien von der Haftung oder Verpflichtung befreit, die sich aus einem außergewöhnlichen Ereignis ergeben, das sich ihrer Kontrolle entzieht, zum Beispiel ein Krieg, reduziert Kiews Schritt den Erdgasfluss des russischen Riesen Gazprom um mindestens ein Drittel zu einer Zeit, in der der europäische Kontinent die verlorenen Vorräte nicht ohne weiteres ersetzen kann. Und der Umzug wurde von der kremlnahen Nachrichtenagentur Russia Today gemeldet. Also das ist das österreichische Portal, das das hier berichtet. Und da heißt es folgendermaßen, der russische Gaskonglomerat Gazprom hat keine Bestätigung für höhere Gewalt oder Hindernisse für den weiteren Gastransport durch eine Kreuzung in der Region Lugansk erhalten. Nachdem ja der ukrainische Betreiber angekündigt hatte, dass er weitere Lieferungen ab dem 11. Mai, also vorgestern, aufgrund der Präsenz einstellen werde der russischen Besatzer. Also da gibt es unterschiedliche und abweichende Aussagen. Ukraine spricht von höherer Gewalt. Russland dementiert und sagt, es ist keine höhere Gewalt. Sowas ist auch nicht nötig, so ein Schritt. Fakt ist, es kommt ein Drittel weniger.
Ja, also was ich spannend finde, ist, dass auch jetzt, ich meine, wir reden ja schon lange darüber, die Medien dabei gar nicht die Frage stellen, weil das ist ja eigentlich für viele der Mediengläubigen aus den Massenmedien, die sich da ausschließlich raus informieren, eine neue Situation, dass die Ukraine ja die ganze Zeit während des Krieges mit Russland Geld an Russland verdient, weil ja bis jetzt gestern das Gas durch die Ukraine durchgelaufen ist. Das ist ja so diese Doppelmoral, die damit steht. Das heißt, der Todfeind, der mit allen schlimmsten Vokabeln niedergemacht wird, nämlich der böse Russe, ist derjenige, der die ukrainische Wirtschaft massiv unterstützt, nämlich durch Gazprom. Und diese Frage wird interessanterweise überhaupt nicht gespielt. Und jetzt kommt die nächste Frage, die sich für mich anschließt. Wer zahlt eigentlich der Ukraine jetzt diesen entgangenen Verlust oder den Gewinn, den sie jetzt nicht machen können? Denn wenn die Ukraine jetzt von sich aus sagt, wir schalten jetzt das Gas runter, wir fahren es runter und Gazprom hat kein Interesse daran, es runterzufahren, weil die verdienen ihr Geld damit, die werden sich hüten, genau die Schaltpläne und genau die wichtigen Koordinationszentren für die Leitung des Gases so zu zerstören, dass sie damit im Prinzip ihr eigenes Gas nicht mehr verkaufen können. Das macht einfach keinen Sinn. Diese Fragen werden mir einfach gar nicht gestellt. Und jetzt frage ich mich, kommt von irgendwoher, und es sind ja interessanterweise auch immer wieder Westbesucher beispielsweise aus USA, die dann irgendwann auftauchen, bis hin zu großen Schauspielergrößen, wie auch immer, um da so ein bisschen immer wieder dieses Thema Ukraine am Köcheln zu lassen. Angelina Jolie oder wie sie heißt, die ist ja auch da gewesen beispielsweise. Man fragt sich so, was ist da eigentlich hinter? Was könnte da eine Propaganda hinterstehen? Ich frage es mal lieber. Aber die Frage, die sich stellt, ist, gibt es eventuelle Geldflüsse, die das kompensieren? Wenn man jetzt sagt, wir werden jetzt in der Ukraine die Durchflussrate reduzieren. Denn das trifft ja nicht nur dann die Ukraine, sondern eben halt auch die nachfolgenden europäischen Staaten, wie zum Beispiel Deutschland, Frankreich und so weiter und so fort. Also wer finanziert diese Ukraine und wie kann man damit eventuell versuchen, westliches Europa, das nämlich nachfolgende Europa, noch mehr gegen Russland offenbar aufzubringen? Also ich sehe hier, dass hier überhaupt keine friedliche Politik in überhaupt eine Richtung geht, sondern mehr oder weniger ein verzweifeltes Agieren auch von einer US-westlichen Seite. Denn von 28 EU-Staaten haben mittlerweile 20 EU-Staaten, was wolltest du jetzt gerade sagen?
Ja, exakt. Ist das richtig?
Haben eben halt jetzt auch auf Rubel umgestellt.
Nein, nicht Länder, sondern Abnehmer, 20 europäische Abnehmer. Das ist eine Meldung von Bloomberg, da gehen wir gleich mal rein. Und da heißt es, 10 weitere europäische Unternehmen, und damit sind es 20, die russisches Gas kaufen, haben Konten bei der Gazprombank eröffnet und damit die Gesamtzahl der Kunden verdoppelt, die bereit sind, den Kraftstoff in Rubel zu bezahlen. Und nach Angaben dieser Quelle, auf die sich Bloomberg beruft, haben insgesamt 20 europäische Unternehmen, also sind aus europäischen Ländern, diese Konten bei der Gazprombank eröffnet und 14 weitere haben die erforderlichen Unterlagen angefordert. Und was sehr spannend an dieser Meldung ist, Andreas, die Namen der Unternehmen werden offenbar von Russland nicht genannt. Das heißt, die Unternehmen haben Angst, dass ihre Namen publik werden könnten, weil sie wahrscheinlich Repressalien erwarten.
Ja, das könnte natürlich sein. Also das hatte ich anders verstanden gehabt. Aber nichtsdestotrotz ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese Importunternehmen aus der EU vermutlich nicht alle im selben Land sitzen, sondern in vielen verschiedenen Ländern sein. Das werden wahrscheinlich die Hauptabnehmer sein, die man braucht, um die Versorgung des jeweiligen Landes zu bewerkstelligen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Wahrscheinlichkeit mit der Anzahl der Staaten vielleicht sogar dann auch damit einhergeht. Also wundern wird es mich nicht, wenn es tatsächlich in diese Richtung gehen würde. Man merkt auf jeden Fall, dass die Russen an der Stelle schon den Ton angeben und viele Unternehmen und viele Staaten einfach wissen, wir kommen ohne dem nicht aus und wir wollen eben halt keine bürgerkriegsähnlichen Unruhen, wie wir sie zurzeit in Sri Lanka auf einer anderen Basis haben. Aber genau darauf läuft es ja hinaus.
Ja, hat alles dein Freund Schwab angekündigt, Andreas. Ja, und inzwischen hat auch Olaf wieder mit Wladimir telefoniert. Eigentlich war ja der Kontakt abgebrochen, aber jetzt telefonieren sie wieder. Genau weiß man nicht, worum es geht. Es hieß aus dem Kreml, Putin habe ausführlich über Russlands Ziele in der Ukraine informiert. Ein Fokus des Gesprächs habe auf humanitären Aspekten gelegen Und von der Bundesregierung war eine Stellungnahme zunächst nicht zu erhalten. Das ist auch so spannend, ne? Da macht man große Geheimnisse daraus und während da der Kreml sagt, ja, das ist hier, das sind die Themen. Und ja, und Herr Habeck, der ja die Gasverhandlungen mit Katar führt, der kommt ins Stocken. Wir hatten letzten Podcast darüber gesprochen am Mittwoch und das wird jetzt hier auch für die gesamte EU als ein sehr, sehr schlechtes Omen gedeutet. Also es läuft mal wieder tatsächlich in die Richtung Empty Gas und es ist niemand da, der im Moment Herrn Habeck viel Fortune zutraut. Andreas, und du hast dich jetzt mal beschäftigt, denn es gab auch mehrere Hinweise in den Medien, dass jetzt durchaus sämtliche Protagonisten, die mit der Versorgung der Bürger zu tun haben, in Deutschland, in Österreich, sich jetzt mit dem Horrorszenario eines Blackouts beschäftigen, der ja auch von Herrn Schwab angekündigt wurde. Und inzwischen haben wir gelernt, was er ankündigt, kommt auch.
Ja, es ist sehr spannend, dass wir hier über einen Artikel sprechen, den die Welt veröffentlicht hat. Also kein Medium, welches mehr oder weniger für Verschwörungstheorien bekannt ist. Und da geht es um die Folgen des Horrorszenarios Blackout. Also die Welt hat dieses Thema ziemlich groß aufgemacht und das fand ich schon sehr, sehr spannend. Natürlich gab es da so eine Art Nebensatz durch den Putin-Krieg, aber das ist natürlich absurd. Wir wissen natürlich, dass diese Blackout-Geschichte aufgrund der Energiepolitik insgesamt, dass die darauf zurückzuführen ist. Und da kommt ein Politikwissenschaftler, Mike Pötsch heißt er, zu Wort und natürlich der Präsident, der ist bekannt für viele, der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge, das ist der Herbert Sauruck. Und in dem Artikel werden also die Szenarien eines Blackouts, das fand ich sehr spannend, mal ganz klar beim Namen genannt. Konkret, man spricht also hier richtig von Chaos auf den Straßen, davon, dass das Internet und Telefone ausfallen, dass die Nahrungsmittel knapp werden. Also in der Deutlichkeit ist das selten wirklich zu finden in den Mainstream-Medien, wobei die Welt ja sowieso an bestimmten Stellen sich dadurch auch auszeichnet, dass sie durchaus kritisch und auch aus meiner Sicht qualitativ gut auch berichtet an bestimmten Stellen. Also konkret, also eine Analyse von 2011, die gibt es, die ist immer noch aktuell. Man hat seitdem also trotz der veränderten oder auch absurden Energiepolitik noch nichts Neues gemacht. Und da verweist also das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, also auf Anfrage dann darauf. Also klare Ansage, trete dieser Fall ein, also des Blackouts, dann kämen die dadurch ausgelösten Folgen einer nationalen Katastrophe gleich, die nicht beherrschbar wäre, schreibt die Welt, sagt nicht Andreas Popp, der liest es hier gerade nur als Originalzitat. Also jetzt kommt erstmal die Frage, es ist dargestellt worden, was passiert konkret, wenn das Stromnetz zusammenbricht? Und ich will das hier mal aus der Welt ganz grob mal zusammenfassen. Erstens, sie schreiben deutlich, das Wasser bleibt aus, in der Massentierhaltung stirbt das Vieh, also die Tiere. Die Telekommunikation kollabiert. Internet, Handy, Festnetz. Innerhalb von Minuten geht nichts mehr. Also den Angehörigen ein Lebenszeichen geben, das ist dann nur noch persönlich möglich. Wer jetzt googeln will, wie man sich im Ernstfall verhält, ist zu spät dran. Man muss dann also vor die Tür gehen und dann darauf hoffen, dass ein Lautsprecherwagen vorbeifährt, um zu erfahren, welche Maßnahmen der Staat gerade trifft. Also im Vorteil ist übrigens an der Stelle, wer hier ein Kurbelradio zu Hause hat. Finde ich sehr spannend.
Oder auch so eine Powerbank für das Handy, die man ja dann auch mit Solar nachladen kann.
Genau, solange es dann eben halt noch das Internet gibt, auf jeden Fall. Besonderen Nachholbedarf gibt es da übrigens auch bei den Behördenkommunikationen. Das klagt also hier in dieser Artikel in der Welt ganz deutlich an. Denn darüber muss im Ernstfall die Krisenlage gemanagt werden, dass die Behörden untereinander kommunizieren. Der derzeitige digitale Behördenfunk, der läuft digital. Man muss sich das wirklich mal vorstellen, auf der in Deutschland Notstand komplett umgestellt wird, der ist nach 2 Stunden Blackout bereits tot. Dann ist keine Kommunikation mehr möglich. Also die arbeiten da nicht mit Funkgeräten, UKW, Lange Welle oder was auch immer, nicht mal mit CB, sondern wirklich mit einem System, welches vermeintlich modern ist, aber in Wirklichkeit eben genau das Gegenteil. Gut, ein weiterer Punkt. Im Falle des Blackouts, das Verkehrssystem bricht unverzüglich zusammen. Auf den Straßen herrscht direkt nach Beginn des Blackouts Chaos. Ampeln fallen aus. Natürlich kommt es auch zu Unfällen. U-Bahnen und Züge fahren nicht mehr. Autos, Busse, Laster bleiben stehen. Übrigens auch an den Tankstellen fallen die elektrischen Pumpen für die Zapfsäulen aus. Die Tanklastzüge übrigens, die können zwar beladen werden, aber deren Diebstahlschutz, die haben einen elektronischen Diebstahlschutz eingebaut, diese LKWs, die werden elektronisch gesteuert und wenn es keine Freigabe gibt, können die auch nicht wieder entladen werden. Also man kommt an das Öl oder an das Benzin gar nicht ran, welches an der Tankstelle steht, die können also nicht nachladen. Unfassbar. Aber jetzt wird's ernst. Ich rede immer noch aus dem Artikel von der Welt. Die Wasserversorgung. Das ist der wichtigste Punkt. Nach einer Woche spitzt sich die Lage dramatisch zu. Die Wasserinfrastruktursysteme können ohne Strom bereits nach kürzester Zeit nicht mehr betrieben werden. Da gibt es zwar Notstromaggregate, aber selbst damit ist die Versorgung maximal, und das in den seltensten Fällen, für eine Woche lang gesichert. Wer übrigens in Mehrfamilien und Hochhäusern wohnt, steht ja womöglich noch schlechter da. Es gibt, das muss man wissen, in diesen Hochhäusern sogenannte elektrische Drucksteigerungsanlagen, die das Wasser in die höheren Etagen befördern soll. Und ab der 4. Etage wird es dann eben halt eng. Man ist dann auf Nachbarn angewiesen. Dann wird noch als letzter Notnagel werden genannt die 5000 Notbrunnen, die es in Deutschland gibt. Aber bei diesen über 80 Millionen Menschen, die sich aus 5000 Notbrunnen versorgen sollen, da weiß man natürlich, dass das nicht funktionieren kann. Okay. Wenn der Stromausfall länger anhält, dann spitzt sich die Lage zu. Hygienische Bedingungen verschlechtern sich, Toiletten sind verstopft, es wächst die Gefahr der Ausbreitung von Krankheiten. Man könnte glauben, das ist eine Sendung von vor 2 Jahren, die wir gemacht haben, aber ich rede über einen aktuellen Weltartikel von heute. Nach ein paar Tagen, schreibt die Welt, beginnt das Hungern. Das ist unfassbar, schreibt die Welt. Keine Beleuchtung, keine Kühlung, ausgefallene Kassen, Supermärkte sind bei einem Stromausfall natürlich außer Gefecht gesetzt. Und generell rät das BBK den Bürgern zu einem eigenen Notvorrat. Man weiß aber auch, dass gerade mal ein Drittel überhaupt vorgesorgt hat und überhaupt ein paar Tage überhaupt überleben könnten. Was ich übrigens an der Stelle auch spannend finde, ist, dass der Staat gar nicht daran denkt, zum Beispiel Supermärkte auf Staatskosten zu verpflichten, Vorräte anzulegen. Also Herr Olaf Scholz könnte ja mal auf die Idee kommen und sagen, statt Waffen zu liefern, wir könnten ja auch mal dafür sorgen, dass die Supermärkte mal Vorsorge betreiben.
Ja, oder man könnte übers Technische Hilfswerk vielleicht auch Knotenpunkte einrichten, wo Stromversorgung ist, wo man also Notaggregate anbietet, dass die Menschen eben auch kommen können, ihre Geräte aufladen.
Auch das wäre wichtig. Also was hier noch wichtig ist, gerade was die Gesundheitsversorgung anbelangt, auch da ist nämlich der Strom extrem wichtig. Denn die Krankenhäuser sind verpflichtet, die Stromversorgung für einen Notbetrieb von 24 Stunden sicherzustellen. So die Welt. Manche Dienstleistungen allerdings haben viele Kliniken, die sind ja nicht mehr wie früher als eine Klinik, sondern die sind ja da mehr oder weniger privatisiert und zersplittet worden. Und das dient nicht unbedingt der Gesundung der Menschen, sondern nur dem Profit. Und so hat man zum Beispiel viele Teile ausgelagert. Zum Beispiel das Sterilisieren von OP-Besteck. Das findet gar nicht mehr in den Kliniken oft statt, sondern das sind separate externe Unternehmen. Okay. Richtig heikel wird die Lage in den Krankenhäusern, wenn der Diesel für die Notstromversorgung irgendwann zu Ende geht und spätestens nach 1 bis 2 Tagen wären sie denn auf Nachschub angewiesen. Das bezieht sich natürlich auf viele Kliniken. Besonders bedrohlich wird ein Blackout dann auch für vorerkrankte Menschen, das ist das, was wir auch immer wieder sagen, außerhalb der Kliniken. Diabetiker zum brauchen Insulin und das muss gekühlt sein. Das heißt, wenn der Kühlschrank nicht mehr geht, ist es nicht mehr gekühlt. Genauso wie Patienten, die zur Dialyse mussten. Also nochmal, ich rede hier über die Welt und bin gleich durch. Sicher ist, und das ist das Fazit der Welt, es gäbe Tote. Wie viele Menschen sterben würden, ist allerdings schwer zu sagen. Abhängig ist das von der Dauer des Blackouts und damit auch von der Ursache. Und selbst wenn die beseitigt ist, also der Blackout, dann braucht es bei einem großflächigen Blackout eine gewisse Zeit, bis das Netz wieder hochgefahren wird. Und der Herr Sauruck rechnet im Fall eines solchen Großereignisses mit mindestens einer Woche. Das kann auch länger dauern. Also das Fazit bei der Welt ist, und jetzt ist der letzte Satz, nicht zu unterschätzen sind auch die sekundären Folgeschäden. Es hält Zehntausende Tote binnen Tagen für möglich. Also das sagt Sauruck. Zehntausende Tote. Es werden viele sein und viel mehr, als wir uns vorstellen können. Also ich finde das schon sehr beeindruckend, dass wir das heute lesen im Mainstream.
Ja, es wird Zeit, dass wir sowas im Mainstream lesen. Und wir wissen inzwischen bei all den Ereignissen, dass wir uns auf die Gewerke von außen, auf Staat und Regierung nicht verlassen können. Sicher ist nur der, der sich selber so gut es geht vorbereitet. Konserven, Nudeln, Wasserfilter. Sammelt bitte eure Glasflaschen, die verschraubbar sind. Füllt die mit Wasser. Stapelt von mir aus die ganzen Kisten übereinander. Sucht irgendeinen Raum, in deren Ecke man sowas hochstapeln kann. Ist nicht hübsch, aber hilfreich, wenn es soweit ist. Denn es kommt so sicher, wie es Amen in der Kirche. Man kann gar nicht oft genug warnen. Des Weiteren Öle da haben, aber auch Hygieneartikel, Tierfutter, aber auch für die Kinder Windeln und so weiter. All die Dinge mehr im Stock haben als je zuvor und bei jedem Einkauf immer noch mal, wenn es finanziell eben auch möglich ist, noch mal ein Paket mehr mitzunehmen. Immer mit dem Blick darauf, es kann nicht, es wird eng werden. Und damit sagen wir trotzdem wieder, wenn ein solcher Zusammenbruch kommt, und er wird kommen, dann wird er auch am Ende gute Folgen haben. Wir müssen zusehen, dass wir da durchkommen und einfach stabil bleiben.
Ja. Vorbereitung ist das Entscheidende, und zwar auf allen Ebenen, sachlich als geistig, seelisch und im Gottvertrauen. In diesem Sinne, alles Liebe aus Kanada.
Habt ein schönes Wochenende und wir hören uns zum Abendgebet.